Herzlich willkommen zurück beim Long Game Podcast. Wir bei Long Game wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund leben und dass du deine bestmögliche Performance im Hier und Jetzt bereits abrufst. Du bist hier gerade in Folge 3 von Getting Started, unserem Longevity-Basis-Serie. Und in dieser Folge 3 geht es um das Thema Krebs, Demenz und Diabetes. Warum genau die drei Themen? Die sind quasi mit dem Herzinfarkt, den wir in der Folge zuvor bereits ausführlich berichtet haben, Teil der Big Four, also die vier größten Todesursachen, denen wir bei Long Game den Kampf angesagt haben und die wir unbedingt vermeiden wollen. Wir gehen also durch, wie diese Krankheitsbilder entstehen, worauf man achten muss, um diese zu vermeiden und wie sie eben behandelt werden, sofern sie eben auftreten. Marco ist wieder dabei und teilt auch seine persönliche Story hierzu. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen und haben viel zu covern. Let's go! Lass uns gern einmal auf Krebs zu sprechen kommen. Mhm. Jetzt ist Krebs wahrscheinlich nochmal ein ganz, ganz anderes Spielfeld, als es Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Was wissen wir denn aktuell darüber, wie Krebs eigentlich entsteht? Was sind Risikofaktoren und wie entsteht denn Krebs eigentlich überhaupt?
Also bei Krebs ist es so, dass Krebs entsteht ja dann, wenn Zellen sich unkontrolliert weiterentwickeln und weiter wachsen können und vermehren können, vor allem die Zellvermehrung. Und bei diesen Zellen ist es so, dass einfach diese Regulationsmechanismen, die Zellen an sich haben, völlig außer Kraft gesetzt sind und die Zelle in Anführungszeichen machen kann, was sie will. Der Körper ist unfassbar genial in den Abläufen der Zellteilung. Weil was passiert bei einer Zellteilung, wenn ich ein Organ regeneriere oder einfach wieder neue Zellen baue, muss ich die vorhandenen aufteilen, damit ich wieder eine neue Zelle habe. Sprich, diese Zelle braucht die ganze Erbinformation, die braucht die ganzen Gene, die braucht alles, genauso wie die vorhergehende Zelle auch. Damit das 1:1 abgebildet ist, gibt es sogenannte Regulationsmechanismen, die dafür sorgen, dass wenn in den Umbauprozessen Fehler entstehen, dass diese Fehler ausgemerzt werden. Und wenn diese Regulationsmechanismen außer Kraft gesetzt sind, weil es eben durch einen Zufall gerade nicht funktioniert, sprich, wie wenn man auf der Autobahn fährt und die Abzweigung nicht bekommt und die Ausfahrt nicht bekommt und weiterfährt und sagt, jetzt muss ich halt leider die nächsten 400 Kilometer in die Richtung fahren, aber es kommt keine mehr.
Kommt tagtäglich vor,
ja. Leider Gottes in den Zellen wirklich, nur die finden halt immer den Weg zur Ausfahrt wieder zurück. Ja? Und wenn diese
aber ganz kurz einmal vielleicht nochmal auf einer simplen Ebene, also Zellen teilen sich, dadurch wächst quasi der Organismus.
Genau.
Und bei den Zellteilen Läuft was schief,
genau.
Wir sind doch schon gewachsen, warum teilen sich ständig unsere Zellen?
Genau, weil unsere Zellen, die Organe, alles eine gewisse Halbwertszeit hat. Sprich, Zellen, die irgendwann ihren Job aufgeben, müssen künstlich vom Körper absterben. Also der Körper sagt der Zelle, du bist jetzt alt oder du bist zu schwach, du kannst nicht mehr.
Wie lange geht das?
Ganz unterschiedlich vom Organ.
Aber jetzt der Markus, der jetzt vor mir sitzt mit all seinen Zellen, vor einem Jahr gab es die ganzen Zellen noch nicht, oder?
Also es ist so, dass du, so ein Körper hat ungefähr, also mehrere tausend Milliarden Zellen. Und ganz abhängig davon, also selbst viel, du, viel. Unglaublich viel. Ja.
Selbst ich, ja. Selbst, ja.
Und abhängig vom Organ ist es, manche regenerieren sich wirklich alle paar Tage, komplett einmal durch. Ja. Manche paar Monate, manche sind angelegt auf lebenslang. Also Hirn zum Beispiel, wird immer dazu gebaut. Bei manchen. Ja. Und dementsprechend kannst du es nicht pauschal sagen, so okay, ich regeneriere mich irgendwie jedes halbe Jahr bin ich einmal neu. Ja. Aber einfach aufgrund der Menge an Zellen, was so ein Körper hat, reicht es ja bei einer einzigen Zellteilung aus, dass da was schief geht und die fängt von sich aus das Wachsen an.
Okay, so, also die teilt heißt, sich und danach ist die Zelle nicht die sie sein sollte?
Genau, damit ist es eine mutierte, eine kaputte Zelle, die etwas machen kann, was der Körper nicht mehr kontrollieren kann.
Jetzt können wir ja irgendeine Krebs, keine Ahnung, jetzt sehen wir Lungenkrebs. Ne? Die Lungenzellen, die erneuern sich auch, die haben eine bestimmte Funktion. Mhm. Weiß nicht, was die genau können. Die können Sauerstoff aufnehmen. Genau. Ja, okay. Genau. Und die erneuert sich und plötzlich ist da eine, die sich falsch erneuert hat. Genau. Die kann jetzt auch keinen Sauerstoff mehr aus, sondern die ist einfach für sich jetzt
irgendein Gewächs. Genau. Und da muss man dazu sagen, die Zelle an sich ist einfach eigentlich keine falsche Zelle, weil die baut ihren eigenen Kosmos auf, ihren eigenen Stoffwechsel, die macht eigentlich alles richtig.
Jede Zelle hat einen Stoffwechsel, ne?
Jede Zelle hat einen Stoffwechsel. Ja. Das heißt, die Zelle wird von uns immer nur als böse beschrieben, weil die einfach nicht mehr das macht in dem Organ, was sie tun soll.
Ja.
Und weil sie einfach Funktion, also so Superman-Gadgets dazu bekommt, wo sie einfach sich gegenüber manchen Regulationsmechanismen hinwegsetzen kann. Und weil sie mehr kann als die Zelle aus dem Organ, was sie kann. Also eine Lungenzelle ist da, macht den Sauerstoffaustausch und ist da, fertig. Mehr macht die nicht, jetzt ganz banal gesagt. Die Krebszelle hört nicht mehr auf die Signale vom Körper, die ihm sagt, pass auf, du teilst dich jetzt hast du dich oft genug geteilt, jetzt ist erstmal Stopp, sondern die teilt sich weiter.
Ah, ja.
Zusätzlich kann die Krebszelle sagen, ey, ich bleibe nicht vor Ort, wie die Lungenzelle, die bleibt halt dann da, wo sie geteilt ist und dann bleibt sie da. Sondern die Krebszelle kann sagen, ich gucke mal noch in andere Organe rein. Also ich fusioniere mit anderen Zellen. Ich wachse irgendwo rein.
Wie reden die miteinander? Wer sagt erstmal den gesunden Zellen, so jetzt darfst du dich erneuern, jetzt wollen wir dich...
Das ist ein Mismatch aus eben Mitochondrien kommt da rein, Energiehaushalt der Zelle, wie viel kann sie, wie schnell funktioniert aber ist der, sie.
Also denkt sie sich das selber aus oder gibt es irgendwo einen zentralen Kontrolleur?
Nee, das läuft in den Mechanismen der Zelle selber. Und
die weiß, wie alt sie werden
darf. Die weiß, wie alt sie wird. Und es gibt Kontrollmechanismen, die sagen, so, jetzt ist für dich Schluss. So. Und dann wird eine Zelle entweder, dann geht es dazu, dass eine Zelle sich teilt und quasi die gesunden Zellen müssen sich teilen und die schwachen schickt der Körper Signal hin und sagt, du pass auf, du bist jetzt schwach und alt, dich töte ich jetzt kontrolliert ab.
Wie sagt er das?
Auch über so Informationsstoffe, die in der Zelle freigesetzt werden.
Okay.
Ja, also Okay. Das ist völlig abgefahren, was abgedreht, da abläuft. Abgedreht,
weil das ja ein zusammenhängender Organismus am Ende
ist. Genau, und da weiß, dass die Zellen auch ineinander, die Zellen haben sogenannte Botenstoffe, die kommunizieren die ganze Zeit miteinander und dann ist quasi die Info, die guten Zellen, die und die, ihr müsst euch jetzt weiter teilen, weil ich lasse jetzt hier so und so viel absterben, so ungefähr.
Ja.
Das ist wie so ein kontrollierter Flächenbrand. Ja, ziehe ich einen Kreis und da haue ich das Feuer rein und die müssen dann raus.
Jetzt ist da eine in der Lunge.
Genau.
Wir kommen gleich noch wieder, aber jetzt, die ist da und die entscheidet sich, einen anderen Weg zu gehen, die kann mehr andere Sachen. Und wenn die jetzt, bleiben wir mal ganz kurz noch in der Lunge, jetzt würde die sich immer weiter vergrößern, also ein Tumor quasi entstehen, dann ist das warum für die Lunge ein Problem?
Weil, die wird immer größer und größer und größer oder teilt sich mehr, das heißt mehr Gewebe. Ich bekomme mehr Gewebe, was nicht die Funktion des Organs ausfüllen kann. Bedeutet, ich habe einen Lungenflügel und jetzt übertrieben gesagt, die Vorderseite ist jetzt Krebszelle und damit fehlt mir einfach Fläche, Zellvolumen, um Sauerstoffaustausch zu machen. Und damit habe ich eine Organfehlfunktion oder das Organ geht kaputt.
Und wenn das jetzt noch ganz klein wäre, dann kann man es rausoperieren?
Genau, wenn es ganz klein wäre, zum Beispiel gerade Lunge ist so ein Beispiel, schneidet man das in gesunden Zellen raus, nimmt das raus und dann regeneriert sich, beziehungsweise teilweise ist es so, dass was weg ist, ist weg.
Und der Körper wächst das, aber der wächst das Loch.
Und dann der Körper Loch zieht rein. Es zusammen und teilweise, wie gesagt, kommt es zu einem Nachwachsen. Manchmal fehlt es auch. Aber also da muss man aber aufpassen, wie man das jetzt betitelt, auch wo schneide ich wann was weg. Also manchmal kann was nachkommen, manchmal aber auch
nicht. Okay.
Genau. Okay, aber da ist es so, ich nehme die Zelle oder die paar Zellen, die nicht da reingehören, die kann man rausnehmen, rausschneiden und dann sind die weg. Und dann geht's, das ist ja das, was man ab und an hört oder drüber spricht bei Tumorerkrankungen, wenn die operiert wurden, die Patienten, dass man immer die Hoffnung hat, dass auch wirklich alle Zellen erwischt wurden und nicht auch beim Rausnehmen, sondern eine Zelle irgendwo übrig, weil die hat ja diese Fähigkeit, sich über die Regulationsmechanismen hinwegzusetzen und dann kann das ganze Spiel ja wieder von vorne losgehen.
Und das, genau, und das ist, dieses Risiko ist doch viel höher, wenn jemand schon mal Krebszellen hatte, dass er wieder welche bekommt.
Genau.
Weil irgendwo im Zellteilungsmechanismus, der in seinen Zellen über seine DNA mal verankert wurde. Weil leichter
Fehler passieren können. Okay, genau. Also Fehler passieren bedeutet, diese Regulationsmechanismen fehllaufen können.
Ist das über seine DNA auch mit reingelegt?
Es kommt ein bisschen auf die Krebserkrankung an. Also okay. Welche Zellen da getriggert sein können.
Okay, genau. Okay. Und
was aber das Häufigste, muss man sagen, ist wirklich, und auch hier kommen wir genau zu dem Prozess, wie wir vorhin hatten, Hauptthema ist Entzündung. Also sprich, Information, Botenstoffe innerhalb der Zellen des Körpers. Ich habe hier ein Thema, hier ist was los, hier passiert was mit meinen Zellen. Ich brauche eine Immunantwort. Ich muss etwas gefixt bekommen. Ich muss Prozesse einleiten, um etwas abzutöten oder um etwas zu reparieren, mit der Hoffnung, dass die Reparatur funktioniert.
Und das führt zu einer Zellmutation,
oder? Und das kann natürlich zur Zellmutation führen. Ja? Ich habe Entzündung, ich muss etwas entzündete Zellen wegmachen, ich muss gesunde Zellen sich neu produzieren lassen, kann wieder was schiefgehen.
Aber jetzt darf man logischerweise, ich bin ziemlich sicher, dass es falsch ist, was ich sage, aber um es bewusst zu sagen, jetzt führt ja aber eine Lungenentzündung nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu Krebs, zu Lungenkrebs. Das meinst du nicht, wenn du das
Nein, sagst. Nein, genau, das ist das, was ich vorhin schon sagte. Das sind diese Form dieser entzündlichen Prozesse, ist etwas, wo ich mein Immunsystem aktiviere, wo es gegen etwas kämpft, wo es nur bedingt einen Ansatzpunkt hat. Weil bei einer Lungenentzündung habe ich ein Bakterium oder ein Virus, das wird dem Immunsystem präsentiert, da geht es hin und das macht es kaputt. Und wenn das weg ist, weiß ich, dann ist Ruhe, dann kann der Körper ausheilen. Aber bei den von einem Infekt weggedacht, einem entzündlichen Milieu, habe ich eben ein Ansprechen des Immunsystems, das etwas bekämpfen soll oder hinkriegen muss, wo es keinen direkten Angriffspunkt hat. Und das macht es immer schwieriger für den Körper.
Okay, das heißt, ich habe jetzt einen entzündlichen Prozess, also entzündliche Prozesse sind schlecht für Krebs.
Genau. Warum? Weil der Körper wahnsinnig kommuniziert. Also extrem viel Botenstoffe schickt. Ich brauche immer Energie für um eine Entzündung zu bekämpfen und wegzubekommen, brauche ich Energie. Ich brauche immer Wachstum, ich brauche immer Erneuerung. Und das sind alles Sachen, bei denen in den Zellen auch Fehler dann passieren können, in diesen Neuaufbildungsprozessen.
Um einmal einmal kurz dazwischen zu grätschen, also quasi, das wäre die eigentliche Frage, wie entsteht Krebs und auch warum ist das so eine tückische Krankheit, was die Prävention angeht? Mhm. Also du hast eine Masse an Abermilliarden von Zellen. Mhm. Jederzeit kann es irgendwo dort zu einem Fehler kommen.
Jo.
Und vielleicht aber zu einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, du weißt nicht, du guckst dahin, du guckst hier, du guckst in Herz, du guckst in die Halsschlagader und du kannst es grob abschätzen oder du guckst auf die zwei Blutwerte, kannst du abschätzen. Das ist mehr sowas, es kann
du kannst nicht alle zwei Wochen alle Zellen screenen, ob die gerade richtig laufen. Das genau. ist das Problem, genau. Ja. Also du weißt nicht, es wird irgendwann oder kann irgendwann irgendwo in deinem Körper, in irgendeiner Zelle Peng machen und dann wächst was. Und irgendwann siehst du das, aber wenn es gewachsen ist und du es dann erst auch siehst mit unseren gängigen Methoden, ist eben schon was da.
Ja. Also Stand jetzt kann ich das nicht mehr. Ich kann keinen Polizist auf die Autobahnbrücke stellen, der
guckt, deshalb, ich schaue jetzt mal jede Zelle einzeln durch. Geht nicht.
Gibt es nicht. Nee. Existiert nicht. Genau. Okay, das heißt, ich kann nur gucken, wenn quasi schon eine Fehlmutation irgendwo da war, was genau. ja zwangsläufig eigentlich zu spät schon ist.
Genau.
Jetzt kann ich quasi...
Vorsichtig auszudrücken, ja, ich meine, da ist zwar schon Krebs da, aber ich kann manche Formen ja gut heilen.
Aber ich würde gerne früher ansetzen. Aber
ich möchte gar nichts haben, genau,
ganz genau. Und um gar nichts zu haben, was sind Werte? Ich weiß noch, du hast im Gespräch, was hast du zu mir gesagt im ersten Gespräch, glaube ich, für Krebs, muss man vor allem sicherstellen, dass du kein entzündliches und nicht sauer, glaube ich,
ist. Genau, also da ist es dasselbe Spiel. Ich muss mich darum kümmern, dass ich so wenig entzündliche Prozesse eben in meinem Körper habe, wie es nur irgend geht. Und wie kriege ich die am besten runter? Und da haben ein paar Studien sehr gut gezeigt, wie viel ich quasi verhindern kann. Denn ich kann etwas mehr als 30% aller potenziell entstehenden Krebserkrankungen verhindern, indem ich mich gesund ernähre, genügend Sport mache oder auf ein normales Körpergewicht achte, nicht rauche und nicht trinke. Wenn ich die vier Sachen einhalte, reduziere ich dadurch etwas mehr als 30% aller potenziellen Krebserkrankungen. Und mit Einhalten dieser vier Punkte fahre ich ohnehin ein entzündliches Milieu runter. Weil durch die körperliche Bewegung habe ich einen antientzündlichen Effekt. Ich habe kein Übergewicht. Jede Fettzelle wirkt auch wieder proentzündlich. Rauchen hat man vorhin auch, macht Entzündungen an den Gefäßen oder im Körper allgemein.
Ich wollte gerade sagen, nicht nur an den Gefäßen, nicht nur an unserer Autobahn, sondern überall in der Wiese legt das kleine Plätzchen an, wo...
Genau.
Also nur als Kontext, also wo kommt diese Zahl her? Ne? Vielleicht das noch einmal als Hintergrund, weil das ist, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen. Also es wurde geschaut, was sind die Ursache für einen Krebstod? Und dann wurde quasi aufgelistet, und dann wurden diese Faktoren aufgelistet. Übergewicht, Rauchen, Alkohol, also die Top 3.
Genau.
Und wir sagen quasi, okay, das sind drei Faktoren, die man alle gänzlich vermeiden kann. Und deswegen hätte man diese Krebsfälle vermeiden können. Man muss dazu aber auch natürlich fairerweise sagen, nur weil diese Person dann nicht potenziell an einem rauchbedingten Krebs gestorben wäre, hätte es auch eine andere Krebssache sein können. So ehrlich muss man auch sein. Ne?
Absolut.
Also quasi, aber das ist so der grundsätzliche Ansatz. Man kann gerade sagen, ein Drittel aller Krebstode gehen auf Ursachen zurück, die vermeidbar sind. Muss aber nicht bedeuten, dass nur wenn jetzt alle aufhören würden zu rauchen, zu trinken und übergewichtig zu sein, dass wir dann automatisch 30% wegcutten würden.
Das stelle ich mir unglaublich schwer vor, überhaupt. Ich habe jetzt diese Studie nicht gesehen und so, aber dass da quasi für einen wirklichen Beweis ist, könnte ja auch sogar in die andere Richtung sein. Ja. Wenn alle jetzt sich gut ernähren würden, Sport machen, dass man vielleicht wirklich feststellen würde, oh, da wird noch weniger Krebs in der Bevölkerung entstehen. Ne?
Also das könnte ich mir auch vorstellen, nur im Sinne von, es ist nicht so eine klare Aussage wie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn ich sagen kann, vermeidet, du kannst das wirklich nahezu ausschließen.
Was bedeutet denn Ernährung? Wir machen eine eigene Folge nur zur Ernährung, aber das bedeutet jetzt auf diesem Kontext, das bedeutet perfekt jeden Tag oder was meinen die damit, wenn die sagen 30% hätte man vermeiden können?
Also
das waren welche, die sich sehr schlecht ernährt haben.
Im Punkt Ernährung, genau, also da ist es schon eher so, die jetzt wenig auf gute Fette geachtet haben oder nicht entsprechend.
Es ist ja nicht Ernährung der Faktor, sondern es war Übergewicht konkret. Also Übergewicht.
Und Ernährung, hast du auch gesagt, oder?
Ja, aber das spielt mit rein, weil die meisten, die sich quasi nicht gut ernährt haben, haben
kommen,
Übergewicht gehabt. Ja. Aber es ist richtig, dass der Hauptfokus wirklich auf Übergewicht ist.
Also wir haben es immer so ein bisschen Big Fails in den letzten Monaten, seit wir das Thema mehr und mehr mit dir erarbeiten genannt. Ne? Also Big Fail ist ganz klar Alkohol und Rauchen hatten wir jetzt schon bei beiden Themen. Big Fail ist auch Übergewicht.
Big Fail ist ein Übergewicht.
Ah, ganz klar. Ja. Ne? Ja, okay. Genau.
Also da muss man auch gucken, es gibt einige Erkrankungsbilder, die zu Übergewicht führen. Also da darf man jetzt nicht so pauschal drüber schießen.
Ja.
Es gibt Übergewicht als Erkrankung.
Dass man einfach Pech hat.
Und genau, und da habe ich andere Themen, wo ich ran muss.
Bei 10 Übergewichtigen, wie viele können nichts dafür? Die meisten können es ändern, oder? 7
schon, ja.
Ja, genau.
Aber das
7 können was dafür. Ja.
7 können was dafür, genau. Ja. Und, aber bei wirklich einer Großzahl ist es eher Lifestyle.
Ja. Genau. Okay. So, und jetzt... Also jetzt können wir Entzündungen messen eigentlich?
Wir können bedingt Entzündungen messen. Also es gibt ein werden wir in der anderen Folge sehen mit den Blutwerten. Mhm. Es gibt so 2-3 Entzündungswerte, die kann man mit reinnehmen, die einem schon ziemlich gute Übersicht geben, wo stehe ich ungefähr. Ich kann jetzt nicht den einen Marker, dein Entzündungsmilieu, wo im Körper. Aber ich kann sagen, ob ich eine gewisse Entzündungslast habe oder nicht. Das kann man messen. Ja.
Bin gespannt. Wir nehmen dann ja auch mein Blutbild, was mehrfach genommen wurde schon. Ja. bin gespannt. So, okay, jetzt nochmal, kann es sein, du sagst, also ich hab immer mit früher mit Sodbrennen zu tun gehabt, seit ich mich besser erinnere, gar nicht mehr. Du hast mir auch irgendwas gesagt mit einem saures Milieu.
Wollen wir nicht haben. Genau, auch da Sodbrennen, schönes Beispiel, weil einfach die Mehrproduktion von Magensäure führt leichter dazu, dass einfach die Zellen durch die Säure stärker beansprucht werden. Und auch hier, je mehr Säure auf eine Zelle wirkt, desto mehr Reiz kommt auf die Zelle. Das merke ich, wenn ich oft Sodbrennen habe, dann tut es mir irgendwann hier in der Brust oder im Hals. Ja. Und dieser Reiz führt eben auch Reiz, Reizung, Entzündung und die Kaskade geht wieder los.
Ich war sogar mal, wo ich vor vielen, vielen Jahren war, ich wegen deinen Brustschmerzen irgendwann, wo ich das gar nicht, konnte das gar nicht.
Es gibt das Phänomen, dass manche wirklich mit dem klassischen Bild wie vom Herzinfarkt kommen, mit hier Druck, Schmerz, Brennen, strahlt aus, wo man sagt, wunderbar, passt voll dazu und dann ist in Anführungszeichen nur Sodbrennen. Es ist kann durchaus ein Thema machen.
Und das, also ich kann an Weihnachten die Uhr danach stellen, wann ich halt sieht, oben drauf werfe, weil ich Sodbrennen kriege, ne? Wenn eine Kombination aus Plätzchen, Rotwein und Kaffee ist Garant für super. Mich für Sodbrennen. Und
magische aber das, Trias.
Genau, aber das ist super, sowas zu wissen. Also das ist, okay, darüber werden wir viel sprechen, wie man sich gut ernährt, Sport und so weiter, diese ganzen Themen. Jetzt ist bei, also erstmal finde ich es wichtig, den Punkt zu machen. Du hast vorhin auch gesagt, Lorenz, wir spielen ja ein Spiel nach Wahrscheinlichkeiten. Kann sein, ich habe eine 90% Wahrscheinlichkeit und zu 10% irgendwas mache ich schlecht und zu 10% gewinne ich, kann ich trotzdem gewinnen. Bei dem ganzen Spiel, ich kann alles richtig machen, ich kann Krebs bekommen und Pech haben.
Genau, also das muss man, glaube ich,
und hier deutlicher noch.
Ganz, ganz ehrlich so sagen, du kannst alles richtig machen und du kannst aber trotzdem noch Krebs bekommen. Ja, wir haben die Möglichkeiten, Gott sei Dank, von Vorsorgeuntersuchung. Ja, das ist Hautkrebs-Screening, also zum Hautarzt gehen. Das ist für die Männer irgendwann zum Urologen gehen, Prostata anschauen. Die Frauen kennen das Thema viel, viel früher als wir Männer, die beim Gynäkologen mit Brustkrebs und eben Abstrich etc., HPV-Infektionen und so, da viel, viel früher schon in Berührung kommen und das auch konsequent machen. Und da kommen wir auch an den Punkt, gerade bei Brustkrebs ist ein Thema, dass man hier ja schon auch genetische Tests machen kann, um zu sehen, ob man eine gewisse Konstellation vorliegen hat, die das Risiko erhöht oder nicht. Mhm. Da gibt es auch Fälle, wo man weiß, dass wenn die Mutter irgendwie Brustkrebs hat und eine gewisse Konstellation genetisch zeigt, dass man als Mann dann auch Richtung Prostatakrebs leichter kommen kann. Also da gibt es schon ein Thema und sprich, ich kann viel richtig machen, kann aber, ich kriege mein Risiko nicht auf null und ich kann trotzdem Krebs bekommen. Ich kann es nochmal unterdrücken oder nochmal reduzieren, mein Risiko, wenn ich meine Vorsorgeuntersuchung mache. Aber auch hier, ich werde mein Risiko nicht auf null bekommen.
Ja.
Wir haben mal so einen schönen, also schön, Dreiklang ja quasi mal definiert. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz gut, um das noch einmal einzuordnen. Also quasi, was ist besser als das andere? Ne? Also das Beste ist wirklich natürlich, Krebs nicht zu bekommen, gar nicht erst zu bekommen. Da haben wir jetzt gerade eben drüber gesprochen. Entzündliches Milieu reduzieren, Lifestyle-Faktoren anpassen, wo man bewiesen weiß, das kreiert Krebs. Das Zweite ist dann, und bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das Zweite dann, Krebs frühzeitig erkennen. Das hast du jetzt gerade angesprochen mit den Vorsorgeuntersuchungen, potenziell auch genetischen Untersuchungen. Mhm. Und dann als Letztes eben den Krebs zu behandeln. Das ist
frühzeitig so, Erkennung behandeln,
genau. Wäre so der Dreiklang.
Genau.
Aber dafür auch vielleicht einmal zum einen, und wenn jemand das hier zuhört, ist es ja schon ein ernüchterndes Bild, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist irgendwie super tricky, das zu vermeiden. Aber was sind denn so, also trotzdem gibt es ja auch Wege, wenn man Krebs bekommt, damit dann umzugehen. Ne? Nur das einmal, das auch klar.
Absolut. Also es kommt natürlich darauf an, wie früh erkennt man die Krebserkrankung. Es kommt sehr darauf an, welches Organ betroffen ist. Aber ich habe in wirklich vielen Krebsfällen auch die Möglichkeit, so zu therapieren, dass er weg ist. Also das heißt nicht, dass es immer jeder Krebs muss definitiv gleich zum Tod führen. Und dementsprechend, ich habe die Möglichkeit mit Operationen, ich habe die Möglichkeit mit Bestrahlung, mit Chemotherapie. Also es gibt mittlerweile ein sehr großes Feld. Es gibt, wenn man versteht zunehmend, wie die Krebszellen miteinander sprechen, also interagieren, wie die sich aufstellen, das gibt uns neue Therapiemöglichkeiten. Auch da gibt es einen wahnsinnigen Fortschritt in der Forschung derzeit. Also es gibt gute Möglichkeiten, das auch abzufangen.
Aber natürlich trotzdem, auch wenn wir darüber reden, auch dann diese Behandlungsmechanismen, da reden wir natürlich darüber, dass du sehr, sehr starke Lebensqualitätseinbußen hast.
Absolut.
Natürlich nicht nur körperlich, aber auch natürlich auch mental. Also auf jeden Fall, dass man das vermeiden wollen, natürlich die Situation. Aber dass man es Kontext, auch wenn man es hat, ist es dann nicht sozusagen, dass es sofort ein Urteil ist.
Ein Urteil, genau. Ganz genau.
Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie, da habe ich größte Angst vor. Also ich klar ist das jetzt können wir, ja, wenn wir jetzt über Alzheimer reden, dann wird es auch nicht schön, das ist klar. Aber
nein, die Angst ist halt meistens getriggert, du weißt, dass du was hast, dass du spät, unter Umständen spät entdeckst, yeah, wo die Therapieformen jetzt nicht sind, ich nehme jetzt mal eine Tablette und habe keinen Kopfschmerz mehr so, mhm, sondern es ist immer mit einem Leid verbunden. Und ich glaube, das ist so der Trigger, weshalb jeder irgendwie vor Krebs Angst oder Respekt hat, weil man weiß einfach, was auf einen zukommt, auch welche Phasen. Ja,
nee, aber um vielleicht Krebs noch einmal noch abzuschließen, jetzt mal in eigenen Worten, also es ist ein Fehler in der Zellteilung, kann passieren, weil wir haben davon Abermilliarden im Körper drin. Mhm. Ziel des Ganzen, man kann die Wahrscheinlichkeit dafür anpassen oder reduzieren, mhm, sie durch eben so Verringerung des entzündlichen Milieus, was wiederum bedingt wird dadurch, dass man einen gesunden Lebensstil führt, das hat schon einen Einfluss, aber auf null bekommt man es nicht. Daran schließt sich an, weil es nicht auf null zu bringen ist, muss man ein sinnvolles System für Vorsorgeuntersuchungen, mhm, bringen. Da gibt es quasi eine Leitlinie, welche Untersuchungen alle wie viele Jahre gemacht werden muss. Und dann ist es eben das Ziel, dass, wenn es denn auftreten sollte, so früh wie möglich zu erkennen, um dann eben Gegenmaßnahmen einzuleiten, dann so minimal invasiv wie möglich eben sein können. Das wäre jetzt meine Two Cents
absolut
für einen Fünfjährigen sozusagen erklärt, was ist eigentlich Krebs?
Für einen Wirtschaftler bestens.
Gleichzusetzen mit einem Fünfjährigen.
Ich habe einen Biologie-Leistungskurs im Abitur.
Also ich habe Anatomie für Dummies jetzt in den Weihnachtsferien mal reingeguckt. Ja. Genau. Ja.
Schau.
Hat mir gerade auch schon geholfen bei ein paar Dingen.
Wenn du die Inhalte aus Getting Started einmal kompakt und übersichtlich sehen möchtest, dann haben wir etwas für dich. Und zwar haben wir die vielen Stunden aus Getting Started, also der Serie, die du gerade hörst, aber auch quasi die Folgen davor und danach, haben wir einmal in einen kompakten Videokurs gepackt, in dem wir die vielen Stunden einmal runtergeschnitten haben in Clips zwischen 5 und 20 Minuten lang. Und die haben wir eben nach Themen sortiert, sodass du eben individuell reingehen kannst, dir genau die Themen anschauen kannst, die du eben dir anschauen möchtest und vor allem das Ganze individuell und nach deinem Tempo. Wenn dich das interessiert, geh gerne einmal auf longgame.de/videokurs. Das Ganze ist komplett kostenlos und ab sofort für euch verfügbar unter longgame.de/videokurs. Viel Spaß dabei.
Okay, und genau, wir machen nochmal konkreter Fahrplan mit, was sind die Screenings und wann, wie wollen wir in der nächsten Folge machen, sonst würde das jetzt wieder zu weit
gehen. Genau.
Okay, Alzheimer.
Alzheimer.
Was ist das?
Es ist alles, also es läuft unter dem Begriff neurodegenerative Erkrankung, also degenerativ, also immer etwas, wo sich etwas schlechter bildet, zurückbildet, in der Funktion schlechter wird, Neuronen, also Synapsen, die ganzen Verschaltungen, alles, was mit Hirn zu tun hat. Wie kommt es zu solchen Degenerationen? Auch hier muss man differenzieren, die Hirnmasse, also mein Gehirn, das ich habe, die Zellen haben alle eine gewisse Aufgabe und die können auch nur bestens funktionieren, wenn die so rein und pur wie möglich sind. Und es gibt manche Eiweiße oder Proteine, die können wie so eine Art ausflocken oder ausfallen und sich im Gehirn an der Masse ablagern. Bedeutet, dass die Funktionseinschränkung ist. Ja, die Zellen können wieder nicht mehr das so machen, wie sie sollen.
Darf ich nochmal ganz kurz fragen, weil wir jetzt so oft, du sagst so oft Proteine und Fette, mhm, und was heißt die Eiweiße, die da hochkommen, was macht denn Eiweiß? Warum, mhm, ist das ständig ein Thema?
Der Grundbaustein eines Eiweiß sind Aminosäuren. Und wenn ich mehrere Aminosäuren zusammennehme und ein Batzen oder ein Konstrukt daraus baue, bekomme ich ein Eiweiß. Das der Begriff dafür, ein Protein.
Jedes Protein ist anders, setzt sich aus anderen Aminosäuren
zusammen. Genau, jedes Protein ist anders, setzt sich aus anderen Aminosäuren zusammen. Und so wie die zusammengesetzt sind, bekommen sie eine gewisse Aufgabe. Oder sind ein gewisser Baustoff, wenn du so möchtest. Eiweiße können aber auch Enzyme sein, also sprich Eiweiße, die irgendwelche Stoffwechselprozesse unterstützen oder durchführen. Also ich wandle einen Stoff A in B um. Und abhängig davon, welche Aminosäuren ich zusammennehme und zusammenbaue, bekomme ich ein Eiweiß, das eine gewisse Funktion hat. Und auch hier gibt es eben Aminosäuren, die ich zusammenbauen kann, die ein Eiweiß bauen, mit dem mein Körper nicht wirklich viel anfangen kann. Dieses Eiweiß kann sich dann an Organe oder an Gewebe anlagern oder ablagern, auch wieder so eine Art Abfall bilden, bei dem man weiß, dass der eben, wenn er die Zelle diese Ablagerung bekommt, die Funktion nicht mehr so durchführen kann, wie sie eigentlich soll. Und das ist der Versuch, das einfach runterzubrechen, was passiert bei mir im Kopf, wenn ich in die Erkrankung Demenz oder Alzheimer gehe.
Da kommen die falschen Proteine
an. Da kommen nicht an, sondern da entstehen quasi falsche Proteine, die in dem Gewebe abgeladen und abgelagert werden.
Warum
und
das Protein entsteht im Gehirn?
Du hast eine Eiweißproduktion in jeder Zelle.
Ah ja.
Weil Eiweiße entstehen quasi immer durch quasi auch Ablesen der genetischen Information.
Jetzt dumm gefragt, aber Eiweiß kann ich doch auch essen.
Eiweiß kannst du auch essen, weil du die Zusammensetzung der Aminosäuren weißt, dass das ein Eiweiß ist, das du brauchst, um als Baustoff zu verwenden.
Also das esse ich quasi, dann genau. Verwende ich das als Baustoff, aber in meiner Zelle wird auch Eiweiß produziert.
Genau. Genau.
Okay. Und die Gehirnzelle produziert dann Eiweiß?
Genau.
Und manchmal eins, was sich leider ablagert.
Ganz genau. Und auch hier habe ich mit einem der Haupttriggerpunkte hinsichtlich wieder entzündliche Prozesse, die dazu führen können, dass eben Eiweiße falsch gebaut werden können. Ich habe das Thema Durchblutung, also auch hier, es gibt sogenannte Reinigungsmechanismen im Hirn oder im Kopf, die auch dazu führen, dass diese Eiweiße auch wieder abgebaut werden können. Da brauche ich aber eine gute Durchblutung. Das heißt, wenn ich eine schlechtere Durchblutung habe, zum Beispiel, weil meine Gefäße ein bisschen verkalkt sind, es kommt weniger so gut Blut hin, habe ich weniger Abbauprozesse, das heißt, meine Müllhalde bleibt mehr. Mhm. Und das sind so die Primärprozesse, die wir haben können, um die Hirnfunktion schlechter zu bekommen. Was dann eben dazu führt, dass manche Funktionsweisen nicht mehr laufen und ich in entsprechende Erkrankungen komme, eben wie Demenz oder Alzheimer.
Gibt es das Phänomen auch woanders im Körper?
Ja.
Also, das ist nicht nur im Gehirn?
Ja. Was ist es? Erkrankungsbild heißt Amyloidose zum Beispiel. Das sind auch Eiweiße, die entstehen, die sich in Gewebe ablagern. Was ist da das Problem? Ich habe jedes Organ besteht aus Zellen und die Zellen stehen eng miteinander. Das heißt, die kommunizieren und damit habe ich einen festen Verbund. Wenn ich jetzt anfange, Eiweiße oder auch Bindegewebe kann auch Form von Eiweißen mit sein. Ja, und wenn ich anfange, jetzt in dieses Organ Eiweiße einzubauen, dann muss ich das zwischen die funktionierenden Zellen einbauen. Bedeutet, meine Zellverbände gehen kaputt. Und damit habe ich ein paar gute und zwischendrin habe ich diese Eiweiße, die nicht das können, was mein Organ kann. Damit fehlt mir aber Informationsmöglichkeit. Und dieses Einlagern, Einbauen von Eiweißen in Fremdgewebe kann zu Funktionsverlust des Organs führen. Das gibt es in der Leber, das gibt es am Herzen, das gibt es in der Lunge.
Aber dort
kann es so überall geben.
Nicht so häufig, das kennt man nicht.
Häufiger als man denkt. Gerade jetzt momentan auch ganz fortschreitend wird viel Werbung gemacht quasi im kardiologischen Bereich, weil es doch deutlich mehr Herzerkrankungen gibt mit falsch eingebauten Eiweißen in den Herzmuskel, als dass man es bisher geglaubt hat. Ja, also die Kardiologen werden gerade sehr angehalten, da das im Hinterkopf zu haben.
Also vielleicht noch mal ganz kurz, wenn ich es einmal so jetzt versuche in meine ganz, ganz simple Tuschkastenwelt einmal reinzubringen. Wohl wissen, dass so mancher Mediziner jetzt vielleicht sich die Hände über den Kopf hier, weil es
was wir bewusst hier die ganze Zeit probieren. Ich weiß, dass wir jetzt Markus auch hart challengen, dann muss er irgendwas sagen, was eigentlich in sich nur halb richtig ist, damit wir in irgendeinem Bild bleiben und so. Aber das tun wir hier ganz bewusst, weil wir wirklich, ich finde, man muss diese Dinge lieber ein bisschen simpler ausdrücken, aber dann versteht man sie, die sind dann 90% richtig oder 80%, aber man versteht sie und hat einen ernsthaften Impact, wenn ich nachher wieder ein Blutbild lese und sonst was und ich check ein bisschen was.
Genau, also bitte auch alle medizinischen Kollegen, bitte seht es uns dementsprechend nach, wenn es wirklich einfach sehr, sehr, sehr simpel hier klingt. Aber das versuchen wir wirklich zu tun, dass es verständlich wirkt, weil ich glaube, nur wenn man es versteht, kann man es auch wirklich für sich umsetzen. Also vielleicht noch einmal ganz kurz dazu. Jetzt haben wir, ich finde, es zeichnet sich so ein Muster irgendwie ab. Arteriosklerose, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, neurodegenerative Erkrankungen, Demenz. Wir haben einmal bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Arteriosklerose, haben wir das Thema Fette im Körper kreieren einen Fehler, weil sie fehlerhaft ablagern. Dann haben wir bei Krebs Zellen, die einen Fehler machen, weil sie sich fehlerhaft teilen. Also fehlerhaft kreiert werden. Mhm. Jetzt haben wir bei Demenz herausgearbeitet, das sind Proteine, die falsch gebaut werden. Also wir haben quasi bei den verschiedenen Fette, Zellen und Proteinen im Körper einen fehlerhaften Prozess, eine Fehlschaltung, und die bedingen eben diese drei großen Krankheiten. Das ist so das Muster, was ich gerade hier irgendwie rauslese, aber challenge es gerne, wenn du sagst, das ist jetzt völlig.
Ja, würde ich so gehen, den Weg, weil es ist immer, genau, es sind immer Prozesse, die versuchen, etwas richtig und gut zu machen, die aber oftmals dann zu einem fehlerhaften Ablauf führen.
Und dann, um es nochmal reinzubinden, und dann kommen wir nochmal auf Diabetes zu sprechen. Das wäre dann sozusagen der fehlerhafte Prozess vom Zuckerstoffwechsel, aber das nur einmal kurz abgemacht. Also das ist quasi immer, das ist so das wiederholende Muster, dass quasi ein entscheidender Prozess im Körper einen Fehler hat, und dadurch ist es eben zählt zu diesen Haupttodesursachen.
Nochmal kurz, das hattest du irgendwann vorhin noch im Vorgespräch gesagt, eine Zelle ist jetzt größer als Protein und Fett und so von der Vorstellung. In einer Zelle alleine werden ja Proteine produziert, also eine Zelle ist etwas Großes, extrem Komplexes. Du hast gesagt, das kann man sich vorstellen wie ein ganzes Sonnensystem, aber sehr komplex. Ne? Und da ist quasi die komplette immer wieder Erneuerung des Sonnensystems, und wir bestehen aus sehr vielen Sonnensystemen.
Viel Urknall.
Ja, genau. Das ist da das Fehlerhafte. Und jetzt reden wir gerade bei Alzheimer über Proteine. Also ein Baustein, den Zellen auch verwenden, um gewisse Dinge zu tun. Und da wird dann falsches Protein produziert. So, und das passiert nicht bei jedem, oder? Es gibt also Menschen, die auch sehr alt werden und nie Alzheimer
bekommen. Ja, also auch hier, es passiert wahrscheinlich bei jedem. Mhm. Aber viele haben einfach sehr gute Regenerationsmechanismen oder Aufbau, Aufräummechanismen. Ja? Das heißt, diese Mini-Ablagerungen, die da entstehen, werden dann auch mal wieder abgebaut und weggebaut. Oder die Zellen, die betroffen sind, die sterben irgendwann ab und es werden neue gemacht. Damit fällt quasi dann das Ganze nicht so sehr ins Gewicht. Und bei manchen ist es eben so, dass sie einfach weniger gut funktionierende Aufräummechanismen haben oder ein höheres genetisches Risiko, dass die vielleicht funktionieren, aber nicht so gut funktionieren oder langsamer funktionieren. Und darum kann es dazu kommen, dass eben diese Erkrankungen dann leichter auftreten.
Okay, Alzheimer, was kann man tun?
Also bei Alzheimer kommt es ganz viel darauf an, eben wie stark laufen meine Gedankenprozesse ab. Also je mehr ich diese Zellen da oben beanspruche und arbeiten lasse, desto besser läuft das System. Ja? Bedeutet, ich muss schauen, dass ich meine geistige Kapazität, mein geistiges Niveau so sehr fordere und push, wie es nur irgend geht. Also mein Hirn muss die ganze Zeit Informationen verarbeiten und zu tun haben. Je mehr ich das mache, desto besser ist es, desto weniger Risiko gehe ich, Alzheimer zu bekommen. Warum? Wenn der Motor gut läuft und gut geschmiert ist und permanent drin bleibt, passiert ihm auch nichts. Ja? Wie mache ich das? Eigentlich mit allem, wie ich mein Hirn stimulieren kann. Also ich mache irgendwas, ich lerne ein neues Instrument oder ich lerne eine neue Sprache oder ich habe einen wahnsinnig anspruchsvollen Job, wo ich viel komplexe Sachen denken muss. Das ist schon mal die beste Grundvoraussetzung. Je mehr ich mich fordere, desto höher komme ich in meinem geistigen Niveau. Warum ist es so wichtig? Weil über die Jahre, Jahrzehnte hinweg baut man geistig ab, wenn ich mich nicht weiter fordere. Und es gibt eine gewisse Grenze, wenn ich unter die komme, also so die quasi Alzheimer-Grenze, wenn ich unter die komme, dann ist mein geistiges Niveau einfach zu schwach. Mein Umsatz im Kopf, meine Denkweisen werden zu wenig und dadurch sind die Zellen einfach, ja, verkommen so ein bisschen und müssen nicht mehr so gut arbeiten. Und wenn ich dieses Niveau immer wieder so hoch transformiere und so hoch wie möglich halt, dann ist der Abbau über die Zeit natürlich weniger stark.
Ist das denn ein relatives Phänomen oder ein absolutes? Also quasi geht es darum, für sich selber immer aktiv zu bleiben oder geht es darum, dass man einfach das einen Quantenphysiker grundsätzlich besser geschützt ist als jemand, der quasi einfach vielleicht nicht so einen hohen IQ hat, also ich zum Beispiel.
So. Also ein BWLer jetzt. Ja. Ja.
Nee, also es ist auf jeden Fall ein relatives Phänomen, weil es geht eigentlich immer darum, von dem Level, wo man selber ist, dass man an dem arbeitet und jede Verbesserung, die ich da bringe, führt dazu, dass ich eben, ja, mehr Puffer nach hinten raus habe. Ja, also auch ein Astrophysiker wird mit der Zeit, wenn er nichts mehr macht, das Risiko bekommen können, Alzheimer zu haben. Der startet vielleicht nur deutlich höher und hat ein bisschen mehr Zeit, aber jemand, der jetzt nicht sich geistig so sehr gefordert hat anfangs, hat aber die Möglichkeit, trotzdem noch hinten raus was rauszuholen, wenn er sich massiv fordert.
Und wenn wir es jetzt mal zeitlich anschauen, jetzt hören wir sehr viele zu, die jetzt sagen, schön, dass ich das Instrument hier lernen, mir helfen würde, aber mit welcher Zeit soll ich das eigentlich machen im vollen Alltag? Ab was für einem Alter oder was für einer Lebensphase wird das denn relevant, dass man sagen muss, jetzt sollte ich schauen, dass ich weiterhin aktiv was zu tun habe? Ist es so zum Renteneintritt, wo man mit dem Beruf aufhört oder wo liegt da so der...
Ja, also du schaffst es eigentlich, dein vollstes geistiges Level, ja, bis so Mitte, Ende 30 das Peak zu bekommen und ab dann kannst du quasi, wenn du dagegen anarbeitest, den Prozess des Abnehmens verlangsamen.
Das war es schon bei uns.
Also wir sind durch, wir werden halt jetzt einfach nur dumm.
Ja. Gut, dass wir einen noch dabei haben. Bei genau. Dem,
ja. Eine Stütze brauchen wir. Ja.
Aber der ist BWLer.
Aber ich bin viel voll gefordert.
Genau. nächste Staffel musst du dann mit der Blockflöte da sein. Ja, genau. das heißt, du kannst da schon eigentlich früh anfangen, was rausholen. Hast, egal wann du anfängst, kannst du einen Effekt rausholen. Ja, also auch wenn du mit 85 anfängst, jetzt nochmal Gas zu geben, kannst du es machen. Aber du hast in den 30er Jahren den höchsten Hebel, da eben ein Level zu bekommen.
Ja, aber jetzt ist man in der Zeit nur, also man ist ja einfach auch busy in der Zeit. Vielleicht so, also wenn jetzt also ich als Zuhörer hier zuhöre.
Du kriegst einen Benefit, wenn du jetzt mit dem Job durch bist und sagst, okay, jetzt muss es irgendwie weitergehen und ich fange jetzt dann ein neues Instrument oder eine neue Sprache an, weil ich brauch sowieso eine neue Aufgabe, dann hast du da ein absolutes Benefit von.
Ja, können aber auch Tätigkeiten sein, wie also sich um Enkel zu kümmern.
Voll, das kann irgendwelche Charity-Sachen sein, wo du einfach andere Aufgaben hast, neue Aufgaben hast. Es kann eine neue Sportart sein, kann um Enkel kümmern sein, was auch immer. Ja. Hauptsache, du musst irgendwie denken.
Haben wir aber auch wieder das Gleiche, also das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Wir werden dann in der nächsten Folge bei Fahrplan, es gibt auch ein paar Dinge, die ich eben prüfen kann und Gentyp und so weiter, ne, ob ich da eine große Chance habe, früh Alzheimer zu bekommen. Gilt aber auch wieder das Gleiche, dass mir Bewegung, gute Ernährung, das zahlt auch an.
Absolut, das sind genau diese Aufräumprozesse, die dann gestartet werden. Und da wissen wir, dass gerade bei Sport, und da ist tendenziell eher das Ausdauertraining sogar nochmal ein stärkerer Hebel als Krafttraining, und Schlaf sind die beiden Hauptpunkte, wo in denen aufgeräumt wird. Und da muss man Schlaf sogar nochmal deutlich mehr gewichten als den Sport, weil da einfach das System runterfährt und quasi einmal wieder alles auf Null fällt.
Richtig, wir werden über Schlaf mit Sicherheit in diesem Podcast, werde dir viel berichten, da kann ich nicht vorstellen, dass das eine Müllabfuhr ist, ne? Wenn man da ruhig...
Das ist Wahnsinn, Zeit. Also das ist schon krass, was da abläuft. Ja, ja. Zu dem anderen Punkt noch kurz, was wir noch nicht hatten, also was kann ich machen, damit es meine geistige Funktion hoch bleibt? Was immer unterschätzt wird, ist Sehen und Hören. Ja, also was ich unbewusst permanent an Informationen bekomme, was ich höre und was ich sehe, was mein Kopf ständig wie verarbeiten
Netflix.
Muss. Das ist wie Netflix.
Ja. Ja. Nee, viel Netflix
ist oder also viel gut, Netflix. Oder? Ja, ja. Sowieso. Die Reize, die da kommen, sind Wahnsinn. Darum ist es auch so wichtig, gerade im Alter darauf zu achten, dass man eben gut sieht, dass man gut hört, dass man viel Information weiter verarbeitet und eben nicht sich zu entsozialisieren. Ja. Ja, weil je weniger ich mitbekomme, ziehe ich mich in mich zurück und habe dadurch weniger mentalen Stimulus. Zeigt sich auch, weil du es vorhin gesagt hast, um Enkel kümmern, die älteren Leute, die in Großfamilien leben, die so, da ist Oma und Opa sind immer so der Dreh- und Angelpunkt, kommen alle Infos zusammen, die kümmern sich darum, wer ist gerade wo, was machen die Enkel, ne? Die sind viel, viel länger geistig da, als jemand, der alleine im Alter lebt. Ja, der hat nicht mehr diesen mentalen Stimulus dabei. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, die beiden Sachen wirklich parat zu haben.
Ja. Genau, also dann einmal, um es noch einmal zusammenzufassen, was bedeutet das Thema Alzheimer? Dazu zählt natürlich auch also Alzheimer, Demenz, Parkinson, der Regenschirm sozusagen, der Schirm von neurodegenerativen Erkrankungen. Also entsteht durch einen Fehlprozess bei Proteinen, die sich eben im Gehirn ablagern, dadurch dafür Fehler sorgen. Wie sorgt man dagegen vor? Da geht es darum, einmal generell sein Gehirn aktiv zu lassen. Bedeutet vor allem, dass man in der Phase, in der man vielleicht auch nicht mehr so beruflich gefordert wird, sich andere Tätigkeiten sucht. Das kann sowohl familiär sein, das kann sein eine andere Tätigkeit oder eben auch sowas wie Instrumente oder Sprachen zu erlernen. Und super wichtig, Seh- und Hörvermögen sich beizubehalten, sobald man das eben verliert, da eben gegen zu steuern, dass man hier weiterhin aktiv am Leben teilnimmt. Und das ist so der Hauptfaktor, wie man da eben dagegen eben vorgehen kann. Vielleicht noch auch nicht ganz unrelevant, Familienhistorie natürlich auch checken.
Das wissen wir aber für alle. Wir kommen zum beim Fahrplan, kommen wir
auf die Konkreten, wir kommen dazu. Macht, ja. Aber genau. Dann haben wir jetzt noch einen Faktor von den Big Four und das ist Diabetes. Diabetes, vielleicht kannst du da einmal ganz kurz einen Überbegriff geben. Was bedeutet das eigentlich? Was verstehen wir darunter? Und wie funktioniert eigentlich so ein Zuckerstoffwechsel und wie entsteht eigentlich Diabetes?
Mhm. Darf ich ganz kurz schon nur vorweg schicken, dass man jetzt nicht abschaltet beim Zuhören und sagt, okay, Diabetes, ich habe kein Übergewicht und das trifft mich eh nicht. Was man, glaube ich, verstehen muss, ist genau eben diesen Zuckerstoffwechsel als Mechanismus und als ein dauerhafter, also wo wir wirklich versuchen, das zu managen bei jedem, auch der jetzt nicht im Bereich Diabetes ist von den Werten, dass wir da möglichst, möglichst gut werden, weil das auf alles andere einzahlt.
Ja. Für meinen Stoffwechsel, ich nehme Nahrung auf, ich habe Kohlenhydrate, die werden umgebaut und diese Zucker, die ich habe, braucht der Körper, um Energie zu haben. Das mal als Basis dahingehend. Die Zucker im Blut können in die Zellen nur durch die Wirkweise von Insulin aufgenommen werden. Also Insulin ist quasi der Schlüssel, der die Rezeptoren an der Zelle, also die Türen aufschließt, damit Zucker in die Zellen rein kann. Häufigstes mit eben auch Muskelzelle, damit der Körper da gut funktioniert, weil da verbraucht er am meisten Energie, dass die Muskeln, dass es sich bewegen kann.
Darf ich uns gleich wieder ein Bild malen? Also gehe ich mal von dem Sonnensystem, die Zelle ist jetzt eine ganze Großstadt, ja? Da passieren ganz viele, viele Dinge und da muss der Zucker rein und die Großstadt hat aber eine Mauer drumherum und ein Tor.
Genau.
Und das Insulin ist quasi der Tor.
Ist der Toröffner. Der macht das Tor auf, damit der Zucker in die Stadt reinkommt. Ja. Genau. Und da ist natürlich so, was ist mein Ziel? Ich möchte meinen Zucker bestmöglich verwenden im Körper. Ich möchte nicht zu viel Zucker haben, weil da kommen wir dann genau an das Problem. Zu viel Zucker in der Blutbahn führt auch wieder zu Entzündung dahingehend. Dementsprechend, was ist der Vorteil? Je mehr Städte ich habe und je mehr Tore ich aufmachen kann, desto besser wird der Zucker eben weggezogen. Drum ist es, komme ich dann nochmal drauf, so wichtig, dass ich eben ein gutes Verhältnis Muskelmasse zu Körpergewicht oder zu Körperfett habe, weil je mehr Muskeln ich habe, desto mehr Zellen, desto mehr kann ich aufnehmen. Ein Kollege von mir hat mal das schöne Bild gemacht, dass Muskelzellen wie ein Schwamm sind, die Zucker aus dem Blut heraussaugen und für sich nehmen. Und je mehr ich natürlich von diesen Schwämmen habe, desto besser läuft es, desto weniger Zucker habe ich im Blut, was ich in einem gewissen Referenzwert haben möchte. Das geht aber, also in dem, ich möchte Zucker in einem gewissen Referenzwert halten, weil ich kann jetzt nicht sagen, je weniger Zucker ich habe, desto besser ist es, weil ein Unterzucker bringt auch nichts.
Ja, ne? ich wollte sagen, in meinem Kopf war jetzt der Zucker die Weltbevölkerung und ich habe viele, viele Städte und wenn jetzt also zu viel quasi in die Städte rein, die Städte können das irgendwann nicht mehr aufnehmen und es ist einfach zu viele Menschen, die da leben, die können nicht mehr versorgen, das ist zu viel, dann muss der Türsteher das zuhören.
Ja, beziehungsweise Du brauchst natürlich auch in den Straßen ein bisschen Weltbevölkerung,
ja,
um die Städte rum, dass wenn du eine neue Stadt gründest oder irgendwo eine Stadt gerade irgendwie Arbeiter braucht, okay, dass da auch noch sind, die hin können. Ja? Weil wenn gar keiner mehr da ist, dann
bringt es auch nichts. Das Beispiel ist super. Ne? Du willst jetzt bei einer Stadt willst weder eine Überbevölkerung haben, sowas wie Berlin 1900 oder so, du willst aber auch keine Unterbevölkerung haben, wie weiß nicht, Chemnitz jetzt, oder zumindest einen schlechten Teil von Chemnitz.
Genau. Und damit das eben funktionieren kann, brauchst du den Türöffner oder den Toröffner und das ist Insulin. So. Mhm. Und Insulin habe ich die Bauchspeicheldrüse, da gibt es spezielle Zellen, die produzieren dieses Hormon Insulin. Gut.
Die bilden Türsteher aus.
Die bilden Türsteher aus, genau. dementsprechend, wenn das ein balanciertes System ist, wunderbar. Wenn ich an Gewicht zunehme und Fettzellen generiere, wir wissen, dass Fettzellen entzündliche Prozesse, und da sind wir wieder an dem Punkt, entzündliche Prozesse im Körper fördern und neu bilden. Und man weiß, dass quasi entzündliche Prozesse dazu führen, und da sind wir jetzt wieder, was du gesagt hast, auch bei diesen Fehlfunktionen, die dann entstehen, habe ich eine Fehlfunktion oder eine weniger gut ansprechen auf Insulin von meinen Körperzellen. Das bedeutet, in unserem Bild zu bleiben, je mehr entzündliche Prozesse ich habe, also je mehr Fettzellen in dem Fall ich habe, desto weniger gut lässt die Stadt zu, dass einer der Toröffner das Tor aufmachen darf. Sondern er sagt, ja, schön, dass du das kannst, aber eigentlich brauche ich für das Tor nicht nur einen, sondern ich brauche eigentlich 5 Öffner.
Also der
weil sonst, also die Fähigkeit, das Tor zu öffnen, lässt nach.
Okay.
So hat der...
Der Türsteher wird schwach, das ist ein Riesentor wie bei einer
Ritterburg. Riesentor,
und der Ritterburg kann das selber gar nicht mehr aufschieben, weil er so schwach
und
ist.
Und sonst kommt es einer und je mehr in 10 Brüder brauchen wir... Und genau, und wir brauchen nur 2, 3, 4. Das Problem ist, bis das aufgeht, dauert es natürlich dann erstmal. Sprich, ich habe zu lange zu viele Leute um meine
Stadt. Und dann strömen die rein? Nee, die stehen davor.
Die stehen davor und die machen nur Blödsinn. Ja? Wenn die Leute nichts zu tun haben, machen sie nur Blödsinn.
Ja. So. Die müllen mir bestimmt die Gegend zu und so.
Das heißt, ich habe schon Bestreben, die auch in die Städte, also in die Zellen reinzubekommen. Aber es wird halt schwieriger. So lange, oder der Körper kapiert, es wird schwieriger. Also, was macht der Körper? Er produziert Türsteher noch und nöcher. Und da kommt jetzt die Problematik der Medizin. Je mehr ich davon habe, desto mehr stellt sich die Stadt drauf ein und sagt, cool, ich kriege jetzt Tor. 400 Leute, dann mache ich halt, kein größeres Tor, sondern dann mache ich das Tor halt einfach schwerer.
Ja.
Was ein total dämlicher Prozess ist, weil der Körper will ja eigentlich leichtes Tor aufbekommen und die Leute reinbekommen, aber er macht sich selber schwer. Und das ist eben wieder diese Fehlfunktion, die entsteht. Solange, bis der Körper nicht mehr ausreichend schafft, und das ist Endstadium Diabetes, nicht mehr schafft, genügend Türsteher auszubilden, dass ich irgendwann mir Insulin spritzen muss und also ich muss mir Türsteher zusätzlich spritzen, damit die überhaupt genügend da sind, dass nur ansatzweise Leute in die Stadt
reinkommen. Ja, also darfst du mal versuchen, in meinen Worten, da ist ein einfaches Holztor, was die Stadt verriegelt. Mein einer Türsteher steht dort, der kann das Tor selber auf und zu machen, das hat er im Griff, das ist der funktionierende Prozess. Jetzt geht das in die falsche Richtung, weil immer mehr Zucker läuft da lang auf den Straßen, also mehr Menschen, die in die Stadt wollen.
Ja.
Daraufhin sagt die Stadt, wir brauchen mehr Türsteher.
Durch Gewichtszunahme hast du entzündliche Prozesse. Die Entzündung wirkt, dass dein Türsteher nicht mehr so kräftig ist.
Okay. Der eine
und dann sagt er, ich bin einfach nicht mehr fit, ich schaff's alleine nicht, schick mal einen zweiten.
Ja.
Die Entzündung bleibt aber weiterhin, weil ich nicht abnehme.
Ich mache meine Türsteher krank. Das ist der entzündliche
Prozess. Damit brauche ich viel mehr und ich brauche irgendwann viel mehr Kranke, um überhaupt dieses einfache Tor besser aufzubekommen.
Ja, also ich kriege schwache Türsteher da ohnehin. Dann kriegt dann werden das mehr, dann stehen da plötzlich 3-4 Türsteher, die aber schwach sind. Dann denkt aber irgendwann die Stadt, ach praktisch, ich habe ja 3-4 Türsteher. Das Holztor, da machen wir jetzt mal ein schönes Beton-Stahltor draus, was ein bisschen...
Auch nicht ganz, weil du damit den Rezeptor der Zelle verändern würdest. Mhm. Also sprich, das Tor veränderst. Ja. Das macht die Zelle gar nicht so sehr. Das passiert zum Teil, aber gar nicht so stark, sondern es ist wirklich eher, dass die Reaktionsfreude deines Körpers auf Insulin nachlässt. Mhm. Bedeutet, dass einfach deine Türsteher weniger können, also sprich, dass das Insulin weniger, wobei da muss man differenzieren. Wir machen gerade das Insulin eigentlich schlecht, eigentlich schwach. Mhm. Stimmt so nicht ganz. Ja? Also das ist dieses Zusammenspiel. Es ist schon ein Stück weit, dass das Tor weniger gut aufzumachen geht. Mhm. Ja? Also der Türöffner hat nicht mehr so die Stärke, es aufzumachen, aber das Tor
klemmt mehr,
genau. Und damit brauchst du einfach auch mehr, um das zu machen. Ja.
Vielleicht um einmal noch einmal zu verstehen, also warum reden wir jetzt über Türöffner? Was ist die Folge? Die Folge ist, Zucker kann nicht mehr in der Zelle richtig verarbeitet werden.
Zucker kann nicht mehr in die Zelle rein. In die Zelle
gelangen.
Um verarbeitet zu werden.
Das Tor geht nicht auf, das Tor klemmt.
Ja. Genau. Und deswegen, nicht so gut. Ich krieg's halt nur ein Stückchen auf.
Jetzt kommt wieder mehr Türsteher. Und die Reaktion vom Körper darauf, dann kannst du ja noch mehr klemmen, was irgendwie blöd ist.
Genau. Also dein Tor reagiert einfach nicht mehr so gut auf die Türsteher. Ja?
Ich würde sagen, Metapher-Score ist so eine 5 von 10.
Ja.
So, das Auto, die Autobahn war schon cooler.
Besser, aber
ist ziemlich alt. Das heißt, das haben wir jetzt aber schon, glaube ich, verstanden. Also Zucker in den Zelle schafft es nicht. Okay, und jetzt?
Genau. Problem ist, ich brauche den Zucker in den Zellen, damit die Zellen die Funktion machen können, die sie sollen. Auch hier wieder, wenn die Zelle nicht in der Form ausreichend stark die Funktion erfüllen kann, die sie soll, weil sie nicht genügend Energie hat, also nicht genügend Zucker, ist es eine Fehlfunktion der Zelle oder eine nicht ausreichend gute Funktion. Und das führt über lange Zeit irgendwann zum Organschädigung in dem Sinne.
Ja. Und das ist dann, Diabetes.
Das ist die Folge aus Diabetes. Diabetes ist die Erkrankung, dass dein Körper auf Insulin nicht mehr richtig reagiert und du damit zu viel Zucker in deiner Blutbahn hast. Also Diabetes ist das zu schlecht Ansprechen auf die Türsteher. Und die Folge aus Diabetes ist, dass Organe in der Funktionsweise schlechter werden. Nerven schlechter werden. Also bedeutet, die Niere funktioniert nicht mehr so gut. Dein Fett, auch Fettstoffwechsel, die Leber funktioniert nicht mehr so gut, weil sie nicht gut genug mit Energie versorgt werden, etc.
Du hast gerade gesagt, die Reaktion auf Insulin, also meine Tür klemmt immer mehr. Das ist Diabetes. Ne? Ich kriege die nicht mehr richtig auf und muss immer mehr Türsteher dahin schicken und dann klemmt die aber immer noch mehr. Und das heißt, es kommt weniger Bevölkerung in die Stadt. Jetzt sagen wir mal, ich brauche aber irgendwann in dieser Stadt ja arbeitende Bevölkerung. Die stirbt aber irgendwann aus.
Damit deine Stadt das machen kann.
Genau, und meine Stadt ist also keine florierende Stadt mehr, sondern hat irgendwann Fehlfunktionen.
Genau, das heißt, deine Stadt läuft halt immer an Kante, weil sie nur eine gewisse Anzahl an Leuten hat.
Ja.
Und das ist auf lang gerechnet einfach nicht gut.
Und deswegen Diabetiker spritzen sich dann Türsteher, um die verkeilten Türen immer noch aufzureißen.
Genau, weil sie einfach nicht mehr ausreichend Türsteher haben, weil der Körper, weil die Bauchspeicheldrüse irgendwann nicht mehr genügend Türsteher produziert und sagt, das ist ein Endstadium. Ja, also die sagt, okay, ich kriege nichts mehr her, dann muss ich spritzen, damit ich überhaupt hier Türen aufbekomme. Damit wieder Leute in die Stadt können, damit die Prozesse weiterlaufen.
Wir werden im Laufe des Blutbilds, das kann man ja wirklich messen, wo man da gerade steht, ne? Da gibt es Werte.
Genau. Das Coole ist allerdings, dass ich das komplett reversibel haben kann. Also sprich, wenn ich die Entzündungsprozesse wegbekomme, dann erstarken quasi alle wieder und das Tor wird wieder besser.
Ja. Ne?
Also ich kann Diabetes, und das ist echt krass, Typ 2 Diabetes, also diesen erworbenen Diabetes, kann ich zu 100% verhindern, wenn ich kein Übergewicht habe. Mhm. Und das ist, und wenn ich quasi eine Form davon habe und mein Gewicht wegbekomme, dann ist auch mein Diabetes weg. Mhm. Problem ist nur, weil ja meine ganzen Zellfunktionen, Stoffwechselprozesse nicht mehr gut laufen, ist es für einen Diabetiker natürlich umso schwieriger, auch wieder abzunehmen. Ja, weil er ist auf eine perfekte Funktionsweise seiner Stoffwechselprozesse angewiesen, seiner Organe, die ja nicht können, weil diese Funktion nicht mehr funktioniert oder so gut funktioniert. Also das ist eigentlich so ein Teufelskreis, in dem die stehen. Ja, du gehst zum Diabetiker und das ist eigentlich so die heftigste Aussage, die du machen kannst. Du sagst, ja, nimm halt einfach ab, dann hast du das Problem nicht. Dann sagt er, ja super, versuche ich alles, aber bei dem funktioniert halt vieles nicht mehr. Ne? Und das ist das Problem.
Über Abnehmenspritzen werden wir noch reden. Ne?
Kommen wir auch noch drauf.
Wir haben noch ein Ernährungs...
Genau,
okay.
Du bist total hooked bei den Spritzen.
Nee. Also ich frage für einen Freund, nein, für meine Frau. Also ich wollte gerade nur noch sagen, wir haben ja so ein erstes Event jetzt gemacht mit Teilnehmern für ein Programm, ja, wenn wir sagen Pilotdurchlauf quasi, wo wir Leute wirklich in so einen Fahrplan gießen und alle möglichen Untersuchungen, Tests, alles machen. Eine Sache ist auch, dass wir unseren Blutzucker gemessen haben. Über 2 Wochen war das dann, glaube ich. Wir haben irgendwann die Kinder beim Spielen das Ding rausgerissen, deswegen waren es bei mir nur 1,5 Wochen. Da hat man also eine kleine Nadel im Arm und kann in der App die ganze Zeit gucken.
Genau.
Sag nochmal ganz kurz, was guckt man da? Wie viele Leute gerade in die Stadt strömen wollen?
Richtig? Du misst deinen Blutzucker im Gewebe, also das ist jetzt kein direkter Blutzucker aus den Blutbahnen, also aus den Straßen um die Städte, ja, sondern im Gewebe, also sprich kurz vor den Städten, so muss man sagen. Und du misst quasi, wie viele Leute sind da, die in die Stadt wollen. Ja, also dann, wie viel Zucker habe ich im Blut.
Da kann man nämlich quasi daraus ableiten, wie sensibel man selber ist auf gewisse Lebensmittel.
Genau, du kannst davon ableiten, zum einen, wie gut schafft mein Körper das derzeit selber. Also sprich, wenn ich aus der Nacht komme, wenn ich noch nichts gegessen habe, kein Zucker zugeführt, wie viele Leute sind überhaupt da? So, ja, die noch versorgt werden müssen. Du siehst vor allem, wenn ich mir Zucker zuführe, wie gut reagiert mein Körper darauf. Da könnten wir jetzt auch eine fiese Metapher machen und sich böse die Finger verbrennen, indem man in verschiedene ethnische Gruppen geht.
Ja.
Aber nein, also unterschiedliche Personengruppen sieht man, wie schnell reagiert die Stadt drauf. So. Kann man das sagen.
Ja? Okay, genau. Ja.
Und dementsprechend siehst du, wenn ich eben zum Beispiel Kartoffeln esse, wie gut wird diese Form von Zucker verstoffwechselt in meinem Körper? Wie ist es bei Reis? Wie ist es bei Eiweiß? So.
Und das ist wirklich, ja, da saßen auf dem Event, saßen 2 am Tisch, weiß noch, da hatten wir das dann irgendwie dran. Und die haben auch quasi auf leeren Magen, also seit Stunden nichts, haben die ein alkoholfreies Weißbier getrunken. Und bei dem einen hat das mega den Spike verursacht, bei der anderen irgendwie nicht.
Genau.
Also
das ist genau das. Die Körper sind irgendwie alle gleich zusammengebaut, aber man sieht eben, wie individuell jeder ist.
So,
ja? weil man einfach unterschiedlich reagiert. Und das zu wissen ist Gold, ja, weil ich dann einfach in meiner Ernährungsweise darauf achten kann, weil ich möchte ja
nimmst du Honig in deinen Kaffee, weil du weißt, es macht dir gar nichts.
Genau, weil ich weiß, es ist gesund, das ist alles gut. Ich mir gedacht habe, das Laster des Zuckers, da habe ich mehr Folgeerkrankungen davon als jetzt nur durchs Rauchen.
Ja. Danke. Ja.
Genau, und da sieht man eben quasi, dass man sagt, okay, ich gucke einfach, ich möchte so eine Überbevölkerung in den Straßen vermeiden, also es immer wieder diese Zucker-Peaks gibt. Und wenn ich weiß, wie stark reagiere ich auf was, kann ich eben meine Ernährung darauf anpassen. Das ist genial.
Und sehr, sehr geil, eben zu wissen, wie man da selber darauf reagiert und dann diese Vorstellung gefällt mir total, dass wenn ich ein aktiver, gesunder Mensch bin, auch mit Muskelmasse bin und diesen Schwamm habe, diese vielen Städte habe und davon noch mehr verarbeiten kann und meine Kurve insgesamt in der App, die ich dann angucken könnte quasi, flacher bleibt, weil mein Körper darauf eingestellt ist, das macht total Sinn. Und dann habe ich daraus ja wieder die ganzen, dann habe ich was getan gegen Diabetes, dass ich das nicht bekomme, aber zahle ja auch ein auf alle anderen drei, die wir gerade besprochen
haben. Ganz genau. Und das ist das Schöne, dass man eben, was wir eingangs gesagt haben, wenn ich mich um eines kümmere, und da gibt es ja noch, wir haben ja noch gar nicht über die ganzen anderen Risikofaktoren, die es sonst noch gibt, gesprochen. So, und auch da habe ich ja Interventionsmöglichkeiten.
Big Fails meinst du?
Auch, ja. Genau. Und wenn ich mich da um eins kümmere und um eine der Big Four dann kümmere, habe ich einen positiven Einfluss zu locker 40-50%, was ich bei den anderen auch machen sollte. Und das ist natürlich genial.
Ja.
Das ist der Wirtschaftler mit uns.
Ich glaube, wir haben eine
Wobei wir sagen das immer so, du bist ja eigentlich auch Wirtschaftler, ne?
Also ich bin Wirtschaftsinformatiker.
Marco hat so drei Vorlesungen bekommen, wie man PC anmacht.
Ich habe also auch noch was Handfestes, ja.
Um bei den Sales zu gehen, ne?
Ja, genau.
Nein, also vielleicht einmal kurz, um das Thema auch einmal kurz auch runterzubrechen. Also was ist Diabetes? Das ist eine Störung des Zuckerstoffwechsels. Also Zucker will in eine Zelle rein. Da gibt es aber Schwierigkeiten bei, weil eben das Insulin, also der Türsteher, hierbei durch Entzündungen eben geschwächt ist. Und deswegen wird die Zelle nicht mehr so gut versorgt, hat dadurch eben eine Unterfunktion, was dann wiederum zu weiteren Problemen im Körper führt. Ist aber sehr gut eben bekämpfbar, zumindest das Typ-2-Diabetes, also quasi das, was indem man eben darauf achtet, eben kein Übergewicht zu haben und in dem Stadium dann auch tatsächlich reversibel.
Wir wollen aber noch besser sein als nicht nur das Stadium, wir haben kein Übergewicht.
Fairer Punkt. Also wir wissen, dass wenn ich in einem perfekten oder in einem sehr guten Zuckerstoffwechsel stehe, wenn ich einen sehr guten Stoffwechsel perfekt mache, habe ich noch mehr Benefit, also ist noch besser. Also das geht, ich kann einen sehr gut perfekt machen und das ist der Anspruch, dass man dahin kommt. Genau.
Weil genau eben das darauf einzahlt, aufs entzündliche Milieu einzahlt, was dann wiederum Krebs, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankung eben erhöht oder senkt. Und deswegen wollen wir auch da quasi uns ideal einstellen.
Ganz genau.